Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Heute mit Anne-Sophie Waag von der Uni Mannheim.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Danke.
Ich freue mich sehr auf, und manchen wird es überraschen, wir finden immer noch neue Themen und es geht auch nicht immer um das Covid-Semester oder die Covid-Semester oder digitales Lehren und Lernen, sondern heute plaudern wir über ein Thema, was in Deutschland erst in den letzten Jahren, aber doch zunehmend an Wichtigkeit in der Hochschullehre bekommen hat, nämlich über Service Learning. Und ja, ich finde das ganz spannend und da Anne-Sophie Waag auch mit europäischen Projekten und Service Learning beschäftigt ist, werden wir uns gar nicht nur auf Deutschland konzentrieren, aber natürlich zu Beginn auch darauf. Wie immer nur wenige Sätze zur Vorbereitung. Auch wir beide werden versuchen, nicht länger als eine halbe Stunde zu plaudern. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellen mag. Am Anfang denkt man häufig, halbe Stunde, das ist ja nichts. Wie soll wir die irgendwie vollkriegen mit Themen und so weiter? Aber eine halbe Stunde ist verdammt schnell rum. Deswegen legen wir auch gleich los. Und bevor wir ins Thema einsteigen, sag ich so viel nur zu Anne-Sophie, dass sie Mitarbeiterin am Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsinnovation der Uni Mannheim ist. Und dort promoviert sie zum Thema Theorie-Praxis-Reflexion, unter anderem eben auch beim Service Learning. Und bevor wir in das Thema richtig einsteigen, kommt die klassische erste Frage in diesem Podcast, die es ja immer gibt, nämlich die, dass ich Sie bitte, sich ein bisschen vorzustellen, indem Sie uns erzählt, was ihr an Hochschullehre besonders wichtig ist.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es freut mich sehr. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, was zeichnet mich jetzt vielleicht aus, wenn ich Hochschullehre mache? Und wahrscheinlich geht es auch vielen anderen Podcast-HörerInnen ähnlich, aber was mir total wichtig ist, dass es lebendig zugeht, dass ich gemeinsam mit den Studierenden und die Studierenden mit mir neugierig sind auf die Themen und wir gemeinsam auch ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen, was es da so alles gibt, was hinter den verschiedenen Themen steckt. Ich habe viel Lehre im Bereich Bildungspsychologie mit Lehramtsstudierenden, aber auch mit Studierenden der sozialen Arbeit oder Psychologie- und Managementstudierenden unter anderem. Und bei den Themen kann man natürlich sich anschauen, ja, wie funktioniert Lernen, wie funktioniert Unterricht und so weiter. Aber ich finde es auch immer total spannend, ein bisschen dahinter zu schauen, woher kommen diese Theorien, wie können wir die auch gesellschaftlich oder gesellschaftspolitisch einordnen. Vielleicht bin ich da auch natürlich so ein bisschen Service Learning geprägt, habe immer so diese Brille mit dabei, weil ich es auch sehr spannend finde, einfach da sowohl die Wissenschaft gleichzeitig auch besser zu verstehen, also zu verstehen, wir arbeiten und lehren und forschen ja auch immer in Paradigmen und in bestimmten gesellschaftspolitischen Situationen und Kontexten und die auch immer mit zu berücksichtigen, wenn wir uns eben ja auch frühe Theorien oder bestimmte Überzeugungen anschauen, Lehrkonzepte, Lernkonzepte und so weiter. Genau. Und was mich besonders fasziniert oder mir Spaß macht, ist, wenn ich selbst merke, entweder in der Vorbereitung oder dann beim Lernen selbst, dass sich irgendwo Synapsen bei mir treffen. Das ist immer total faszinierend und macht sehr viel Spaß.
Ja, ach, das hört sich so an. Das finde ich ist auch immer so ein, wenn man selber so in diesen Lernflow kommt als Lehrender, ja. Das ist, finde ich, ein ganz toller Moment. Mhm. Jetzt wollen wir aber über Service Learning reden. Mhm. Und jetzt soll es ja kein wissenschaftlicher Vortrag zu dem Thema werden, sondern ein Podcast. Und deswegen erstmal die Frage, wenn du es für dich definieren musst, was Service Learning ist, wie würdest du es definieren?
Ich habe mich natürlich nochmal ein bisschen abgesichert, was so unsere Uni dazu schreibt, aber auch zum Beispiel Uni Aktiv in Düsseldorf, also und so weiter. Nee, an der Ruhr-Uni Bochum, genau. Auf jeden Fall, Service Learning wird relativ weithin insofern definiert, dass es ein praxisorientiertes Projekt ist, wo universitäre Lehre und gesellschaftliches Engagement miteinander verknüpft werden. Das sieht dann praktisch so aus, es gibt einen Service-Teil, das ist die Praxis, das ist der Praxisteil eben mit Projektpartnern, häufig sind es NGOs, das können aber auch Schulen sein, das können irgendwelche Vereine sein, je nachdem, also häufig ist es eben auch regional basiert, also was eben so um die Hochschule herum alles so besteht und in der Region existiert. Und dann gibt es den Learning-Teil und das ist der Teil, der eben dann an der Hochschule oder an der Universität passiert. Der ist meistens eher theoriebasiert, das heißt, da lernt man Theorien oder Methoden zu einem bestimmten Thema. Und dann ist die große Herausforderung, beide Elemente miteinander in Verbindung zu bringen. Also beispielsweise kann es eben passieren, dann, dass Praxispartner oder irgendwelche Organisationen aus der Region auf die Uni zukommen und sagen, wir haben eine bestimmte Herausforderung hier bei uns in der Organisation oder uns fehlt da irgendwie Know-how oder uns fehlt da vielleicht auch einfach Power, also Unterstützung von Personen. Hättet ihr da nicht Lust, mit uns zusammenzuarbeiten? Und dann im besten Falle kann die Hochschule sagen, ja super, wir haben nämlich vielleicht bestimmtes Wissen oder wir haben bestimmte Diagnostik oder was auch immer, was genau zu euch passt, was euch helfen kann. Und dann kommt man zusammen. Und für die Studierende besteht der Vorteil, dass sie eben nicht nur einen theoretischen Block an der Universität haben, sondern halt auch tatsächlich das, was sie in der Uni gelernt haben oder in der Hochschule, dann in dem Praxisprojekt auch mal zur Anwendung bringen können und ausprobieren können.
Okay. Kannst du es irgendwie konkret machen? Fällt dir ein gutes Beispiel ein, um das für den einen oder anderen nochmal zu untermauern, was dieser Serviceteil ist und warum das eben auch trotzdem ein Lehr- und Lernprojekt ist und nicht nur eine Dienstleistung für eine NGO oder eine Schule?
Mhm. Ja, spannende. Also es ist natürlich auch immer eine Riesendebatte, wo grenzt sich das dann ab? Also ein Projekt, was ich auch wissenschaftlich begleitet habe, ich habe in den letzten 5 Jahren in einem größeren Projekt mitgearbeitet, wo wir verschiedene Service Learning und andere situierte Lehrformate wissenschaftlich begleitet haben. Und da gab es ein Projekt aus der Geschichte von Professor Hiram Kümper, was ich sehr schön und sinnbildlich für Service Learning finde, wo Geschichtsstudierende gemeinsam mit dem Büro für leichte Sprache in Mannheim zusammengearbeitet haben. Und zwar war das Ziel oder die Idee, dass es eine Mannheimer Stadtgeschichte in leichter Sprache gibt, also ein Buch dazu. Mhm. Und genau, das war quasi die Idee von dem Büro. Und die hatten dann mit Hiram Kümper Kontakt aufgenommen. Und dann hat das Büro für leichte Sprache zunächst den Studierenden einen Lehrgang angeboten, wie leichte Sprache überhaupt funktioniert, weil das ist ein ziemlich regelbasiertes Vorgehen. Und die Studierenden haben dann eben gelernt, wie funktioniert leichte Sprache, mussten es natürlich auch viel üben, haben dann bestehende Texte oder Texte auch selbst formuliert zu Mannheimer Stadtgeschichte und mussten sie dann didaktisch reduzieren und dann eben in die leichte Sprache übersetzen und haben dann wiederum mit Prüferinnen und Prüfer aus diesem Büro, das sind Personen, die eben geschult sind und selbst auch eine Lernbeeinträchtigung möglicherweise haben, haben mit denen zusammengearbeitet und diese Texte dann weiter überarbeitet und sind jetzt daran, dieses Buch fertigzustellen. Und dazu gibt es auch einen kleinen Doku-Film, vielleicht können wir den verlinken. Den haben wir gemeinsam gedreht mit dem offenen Kanal Ludwigshafen, wo uns auch, finde ich, nochmal sehr schön sieht, was so Projekte eben auch auslösen und was es für die Studierende, aber auch eben für die Projektpartner bedeuten kann, dass dann solche Projekte überhaupt entstehen können, weil sonst hätte das Büro wahrscheinlich gar nicht die Kapazitäten gehabt, sich an solche Projekte ranzusetzen.
Genau, es ist eben nicht irgendjemandem, ich sag's jetzt mal ganz platt, die Arbeit wegnehmen, die man sonst bezahlt an einen jemanden gibt, der das machen würde, sondern es ist eben wirklich der Mehrwert, dass solche Sachen sonst überhaupt nicht entstehen könnten, weil die Ressourcen gar nicht vorhanden sind, beziehungsweise weil es auch so ein Pilotcharakter hat, ne? Also was ja so eine Lehr-Lernsituation auch sein soll, also in Seminaren, in Übungen können ja Studierende auch sich ausprobieren. Das heißt, wenn dann Sachen nicht ganz so perfekt vielleicht funktionieren, weil das einfach noch Lernende sind, dann kann man das in diesen Projekten, finde ich, auch immer sehr gut ausgleichen, beziehungsweise wissen im besten Fall auch die Projektpartnerinnen und Projektpartner, dass man damit eben auch leben muss, dass es vielleicht nicht das Produkt am Ende ist, was man sich mal vorgestellt hat, weil es für viele noch ein bisschen unklar vielleicht zu Beginn manchmal auch ist, was eigentlich am Ende als Ergebnis rauskommen soll. Ich musste sehr schmunzeln gerade, weil das haben wir nicht abgesprochen und du weißt es wahrscheinlich auch nicht, aber Hiram Kümper war in meinem Lehre-Hoch-N-Jahrgang. Das heißt, ich kenne Hiram ganz gut und fand es total schön, dass du jetzt ein Projekt rausgesucht hast, was jemand macht, den ich sogar, obwohl weit weg von Mannheim, kenne. Das ich würde jetzt aber gerne noch auf eine andere Ebene kommen, und zwar die, dass einerseits würde ich gerne gleich nochmal drüber reden, die Universität und überhaupt so dieser gesellschaftliche Auftrag. Okay. Ist das eventuell auch etwas, was wir manchmal, also Universität oder Hochschule und was wir manchmal so mit so manchen Nice-to-have-Sachen irgendwie abtun und nicht so, ihm nicht so viel Aufmerksamkeit und Wertschätzung geben, wie es sein müsste, oder sowieso da vielleicht noch einen guten Platz suchen. Ja. Als ein Beispiel, die TU Dresden hat ja seit dem letzten Herbst auch ein Prorektorat für Universitätskultur, wo dieses Thema eben auch ganz stark aufgenommen wird, wie, was ist eigentlich Hochschule und Universität für die Stadt und für die Region. Bevor wir dazu kommen, würde ich aber gerne den Blick noch ein bisschen mehr weiten, denn Service Learning ist ja in anderen Ländern als in Deutschland schon ein viel längeres Thema und auch ja gar nicht so theoriebasiert, glaube ich, betrieben, sondern eher eben auch wieder dieses Thema gesellschaftlicher Auftrag. Also vielleicht sind die beiden Fragen sogar eins. Kannst du ein bisschen erzählen, was du weißt aus anderen Ländern zum Thema Service Learning oder wie es dort gemacht wird?
Also ja, es gibt unheimlich viele Anknüpfungspunkte, die werden wir alle leider gar nicht hier besprechen können. Ja, was ich sehr spannend finde, es gibt eine europäische Service Learning Community inzwischen auch. Sie hat, glaube ich, jetzt zwischen zwei Konferenzen ausgerichtet. Auf der ersten war ich auch, European Conference on Service Learning. Es war sehr spannend, weil da ging es nochmal so um, ja, einfach so im Vergleich, wie eben andere europäische Länder auch mit Service Learning umgehen, welchen Stellenwert es da hat. Und ursprünglich kommt das Ganze ja aus den USA. Auf der Tagung gab es auch eine Keynote von Seth Pollack. Das ist ein Professor aus den USA, der dort einen Lehrstuhl für Service Learning hat. Und der hat uns alle nochmal ziemlich auf die Finger geklopft, weil er hat gesagt, ey Leute, Service Learning kommt ursprünglich eben aus einer, also ist ja so mit in den 60er Jahren entstanden und mit ein ganz starker Druck, weil so diese Reformpädagogik-Bewegung, aber es gab auch die Black Empowerment-Bewegung und eigentlich ging es auch ganz stark darum, wer generiert hier eigentlich welches Wissen hat wie viel Wert und zu sagen auch eben, Gruppierungen, die bisher oder Menschen, marginalisierte Gruppen, die bisher eben gar nicht gehört wurden, und das Problem haben wir immer noch im Hochschulsystem sehr stark, die bekommen, also deren Wissen soll auch Einzug in die Hochschule erhalten. Also zu gar nicht nur eben daherzukommen und sagen, ja, die hier an der Uni haben voll viel Wissen und wir gehen jetzt raus und zeigen euch, wie es geht, sondern eben wirklich in Kontakt zu treten und zu gucken, was ist eigentlich schon alles da in der Community, welches Wissen wurde da auf ganz andere Art und Weise generiert und wie können wir das auch in die Hochschule einbinden, wie können wir da Zugänge schaffen. Also das fand ich einen sehr spannenden Ansatz, über den ich auch noch viel nachdenken muss, was das eigentlich genau bedeutet und was haben wir daraus gemacht. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Und der zweite ist natürlich, in den USA ist es der Fall, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern, wo es eben nicht so ein Sozialsystem gibt, was auch bestimmte eben Aufgaben übernimmt. Dort muss natürlich die Zivilgesellschaft hat dort eine ganz andere Aufgabe, sich um Kranke, Alte, Ausgegrenzte, wie auch immer, zu kümmern, weil es sonst eben keiner macht. Also das heißt, auch Service Learning hat dort einen ganz anderen Hintergrund oder eine ganz andere vielleicht auch so Relevanz oder Dringlichkeit, weil es eben als wahnsinnig wichtig gesehen wird für die Gesellschaft, dass sich Personen engagieren in ihrer Umgebung, weil sonst eben dort nichts passiert, so ungefähr. Also jetzt sehr drastisch ausgedrückt. Und ich glaube,
sag erst mal, ich merke meine Frage.
Ja, in Deutschland haben wir eben so ein Sozialsystem, wodurch wir, glaube ich, manchmal vielleicht diese Dringlichkeit nicht sehen, auch wenn wir da vielleicht manchmal uns dann auch zu doll zurücklehnen und denken, naja, wird sich schon gekümmert. Von daher finde ich es natürlich spannend und sind, glaube ich, die Debatten hier auch zum Teil einfach anders. Was bedeutet Service Learning hier? Also wir haben eben eine sehr lerntheoretische Sicht häufig darauf, zu sagen, ja, es ist toll, praxisorientierte Lehre und man übernimmt irgendwie Verantwortung, jetzt mal in Anführungsstrichen gesagt. Aber was bedeutet das eigentlich und was bedeutet das vielleicht auch für unsere Demokratie und so weiter? Also da stecken wahnsinnig viele Themen dahinter.
Ich hätte es tatsächlich auch so zugespitzt gerade nachfragen wollen. Ne? Nimmt sich Hochschule und Universität nicht stark genug als Teil der Zivilgesellschaft wahr, weil wir Service Learning machen wir dann eher für diese Partner und Partnerinnen, die es woanders nicht gibt. Ne? Also ich kenne so oder höre auch von vielen Service Learning Projekten, wo es eben dann mit diesen zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammengearbeitet wird, die du gerade ja gut beschrieben hast, die es in anderen Ländern gar nicht so sehr gibt. Das heißt, wir empowern die vielleicht, aber wie viel Empowerment ist denn bei den Projekten, die du so erlebst, drin? Sind wir da noch auf einem Weg, dass wir eigentlich da noch mehr leisten können?
Ich denke schon, das ist natürlich, also ich kriege die Debatten teilweise mit, dass die Hochschulen, Universitäten auch super unterschiedlich aufgestellt. Also es gibt ja zum Beispiel auch dieses Netzwerk Bildung durch Verantwortung. Da sind jetzt, glaube ich, über 40 Hochschulen in Deutsch oder im deutschsprachigen Raum, genau, so ist im DACH-Bereich. Da kann man sagen, also ich glaube, es ist ein relativ großes Hochschulnetzwerk und trotzdem denkt man, naja, es sind aber auch nur über 40. Die sich überhaupt mal dazu bekennen und sagen, ja, es hat eine Relevanz und wir geben dem auch einen Stellenwert, also wir richten Stellen dafür ein, die sich darum kümmern. Das ist natürlich eine Sache. Und den zweiten Teil der Frage habe ich leider gerade vergessen, tut mir leid.
Das war ja diese Diskussion nochmal zu dem Empowerment und wie sehr sich eben Uni als Zivilgesellschaft wahrnimmt. Und du hast das so schön beschrieben, wie der Keynote-Speaker nochmal gesagt hat, naja, also Empowerment ist eigentlich das, wo das herkommt. Und ich frage mich jetzt, wenn ich so an diese Projekte denke, die ich im Hinterkopf habe, wie sehr empowern wir wirklich die Personen, die wir eigentlich zu Beginn der Überlegung mal empowern wollten. Mhm. Empowern wir vielleicht andere, was ja auch nicht schlecht ist. Ja. Aber wen empowern wir eigentlich?
Total, finde ich sehr spannend. Und ich habe auch mal, also das Problem, es gibt ja auch im deutschsprachigen Raum zunehmend auch Forschung in dem Bereich. Es hat länger gedauert, aber es geht los. Und es gibt auch eine AG für Qualität im Service Learning und so weiter. Also da passiert schon einiges. Aber die Ergebnisse sind ja zum Teil noch sehr durchwachsen und noch so ein bisschen ernüchternd, was vielleicht auch daran liegt, dass im Service Learning immer, es ist so ein bisschen wie so eine Wundertüte, so alles soll damit gerettet werden, die Studierenden lernen ganz toll und sie sind danach irgendwie sozialer und die Praxispartner haben noch krass profitiert und so weiter. Das hattest du ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass man natürlich da auch sehr gute Vorarbeit leisten muss und sagen, was wollen wir eigentlich, was ist das Ziel? Und da wirklich sehr, nicht zurückhaltend zu sein, aber jetzt nicht den Mund zu voll zu nehmen, sondern wirklich sagen, wir experimentieren hier zusammen und wir entdecken mal was Neues, wir probieren neue Dinge aus und wir lassen auch ein Stück weit Kontrolle los, was, glaube ich, eine große Herausforderung ist. Und ich habe auf jeden Fall mal angefangen zu gucken, auf welchen Ebenen die Service-Learning-Projekte ansetzen und eigentlich genau, was du gesagt hast, häufig setzen die Service-Learning-Projekte gar nicht eben auf der Ebene der Individuen sozusagen an, sondern sind eben auf der Ebene der Organisation. Also du arbeitest dann mit der Organisation zusammen und die sind auch voll super, weil wir wollten das schon immer mal machen und ihr nehmt uns Arbeit ab. Aber unterhalb der Organisation, der Praxispartner, wie auch immer, gibt es ja auch immer die einzelnen Individuen und die werden häufig noch gar nicht so betrachtet. Was passiert eigentlich auf deren Ebene? Also jetzt kann man sich vorstellen, so wie in der Schule, vielleicht ist die Lehrkraft total froh oder der Schulleiter sogar, also es gibt sogar manchmal sogar dann noch die Ebene höher, sagt, tolles Projekt, brauchen wir unbedingt. Und wie ist es für die Schülerinnen und Schüler? Also was passiert denn auf der Ebene? Und was bedeutet das? Ich glaube, da ist noch viel, das muss man noch alles so ein bisschen entzwisseln und sich das genauer angucken. Genau, wer empowert hier wen? Und empowern wir nicht im Endeffekt dann vor allem doch unsere Studierenden? Also wie stark...
Was ja nichts Schlechtes
ist. Nee, überhaupt nicht. Ich bin da voll dahinter und finde es total super. Und die Studierenden sind ja, also wir sind ja auch Teil der Gesellschaft. Das wird ja auch manchmal so, ist ja auch ganz spannend zu beobachten, dass wir häufig so davon reden, ja, wir gehen jetzt raus in die Gesellschaft. Wir sind auch die Gesellschaft. Also, was für ein Bild haben wir eigentlich von uns? Wir reden, also wie sprechen wir auch darüber? Und unsere Studierenden gehen ja dann auch, also wir leben ja alle irgendwo in der Gesellschaft und tragen diese Dinge ja auch mit. Aber trotzdem ist, wenn man jetzt eben wieder an diese Keynote auch von Seth Pollack und so denkt, die Frage, kommen wir tatsächlich aus unserer ja sehr hochschulischen Perspektive und aus diesem Blick raus und schaffen wir eigentlich diese anderen Zugänge?
Ich erlaube mir ein Beispiel aus meiner Erfahrung noch zu erzählen. Und zwar hatte ich, wie ich finde, die großartige Chance, zwischen Studium und Promotion auch mal ein paar Jahre nicht an der Uni zu arbeiten und an der Hochschule und habe gearbeitet für eine Organisation, die in Deutschland der ein oder andere kennt, nämlich für den Dialog im Dunkeln. Da geht es darum, blinde und stark sehbehinderte Menschen zu empowern. Und wir haben einen Dialog im Dunkeln in Singapur, habe ich mit aufgebaut, und zwar in einer Hochschule. Es ist eine duale Hochschule, das heißt, da ist eine sehr enge Praxisverzahnung gewesen. Und wir haben so einen Dialog im Dunkeln in der Hochschule gebaut und die Studierenden haben dieses Museum geleitet, von den ganzen finanziellen Sachen bis hin zu Personalplanung, bis wie werden die Räume gereinigt, wie werden die Touren organisiert. Und blinde und stark sehbehinderte Menschen sind dort eingestellt worden, um nicht Blinde durch die Dunkelheit zu leiten und mit denen Workshops zu machen und Trainings zu machen. Und ich finde, es ist ein Service-Learning-Projekt gewesen, weil die Studierenden eben ganz viel gelernt haben über Inklusion, aber natürlich auch gleichzeitig über, wie manage ich ein Business.
Ja.
Und die blinden und stark sehbehinderten Menschen, die nicht unbedingt in dem gleichen Maße Zugang zu Hochschulbildung und sowas haben, sind auf einen Hochschulcampus gekommen. Und deswegen finde ich, da ist durchaus ein starkes Empowerment drin gewesen. Auch wenn unser Gespräch dazu führt, das ist nämlich jetzt schon relativ lange her, dass ich das gemacht habe, dass ich mal gucken müsste, was können meine Kollegen von damals sagen und Kolleginnen, was hat das irgendwie zum Beispiel die Biografie der einzelnen Individuen beeinflusst. Aber das Beispiel hatte ich jetzt schon immer im Kopf, auch wenn es aus einer vergangenen Zeit bei mir ist und aus nochmal ganz anderen Kontexten.
Aber ja,
das ist ein schönes Service-Learning-Beispiel für mich auf jeden Fall.
Total. Und im Endeffekt ist es ja sowieso, ob das jetzt als Service-Learning betitelt wurde oder nicht, genau, das ist ja genau die Idee eigentlich, die dahinter steckt. Ja, total spannend.
Und wer weitere spannende Beispiele hören will, der sei verwiesen auf die Folge aus dem Podcast Trafohaus Lehre zu Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da haben wir nämlich auch über Service Learning gesprochen, weil BNE und Service Learning ja eigentlich zwei Sachen sind, die ganz stark Hand in Hand gehen. Also das finde ich auch sehr spannend, wie sich diese Sachen sehr schön vernetzen. Was sagen denn eigentlich Kolleginnen und Kollegen, was sagen Studierende, die sowas erleben? Wie sind da die Rückmeldungen?
Super gemischt. Häufig ist es halt während eines Service-Learning-Projekts mehr Aufwand. Also in der Regel ist es so, weil schon allein dadurch, dass ich mich halt aus der Hochschule rausbewegen muss, und das ist jetzt Corona mal ein bisschen in Klammern, ist sonst ja eher ungewöhnlich. Ich muss häufig müssen die Studierenden sehr viel eben auch selbst organisieren, müssen sich mit den PraxispartnerInnen absprechen, müssen irgendwo hingehen, irgendwas durchführen, irgendwas selbst entwickeln. Also es ist schon auch häufig ein recht hoher Anspruch für die KollegInnen oder für die durchführenden Dozierenden, die das begleiten. Natürlich auch, also es bedeutet schon einiges mehr häufig an Vorbereitung, weil man ja überhaupt erstmal vielleicht einen Praxispartner finden muss, wenn man nicht schon jemanden an der Hand hat. Genau, alles klären, wie funktioniert das, wann können wir überhaupt kommen, also gerade mit den Schulen ist es dann häufig, dann haben die Ferien, dann also häufig ist es schon ein Mehraufwand zu Beginn, aber zumindest in auch auf längere Sicht sind viele, die, also wenn man sie dann fragt, ja, an welche Seminare kannst du dich denn noch erinnern, dann sind es halt natürlich häufig genau diese, weil da nicht nur sich sozusagen dann vielleicht neue Synapsen finden, sondern weil da emotional natürlich auch ganz viel passiert. Und ich glaube, eine große Herausforderung ist, das alles zu begleiten. Also eben in Blick zu nehmen, dass natürlich in solchen Projekten jetzt nicht nur im besten Falle irgendwie Theorie und Praxis verknüpft werden, sondern dass da vielleicht auch Gruppenarbeiten stattfinden, wo wahnsinnig viel Zwischenmenschliches in den Studierendengruppen passiert. Dann die Arbeit mit den PraxispartnerInnen, wie ist da die Kommunikation? Also da passieren natürlich auch manchmal Dinge, die vielleicht nicht so schön sind oder Missverständnisse. Wie kann man das eigentlich alles auffangen? Also es ist natürlich auch, muss man als Lehrende einfach, finde ich, versuchen, immer wieder drauf einzugehen, mit den Studierenden sich die Zeit zu nehmen, um das auch alles zu reflektieren und zu gucken, was passiert da eigentlich gerade und wie können wir damit umgehen. Aber ich glaube, eben darin liegt auch ein wahnsinniges Potenzial, weil das so viele Elemente mit reinbringt, die wir sonst, finde ich, in der universitären Lehre eben auch so ein bisschen verdrängen. Sagen, ja, macht jetzt mal eine Gruppenarbeit, aber dass da natürlich auch mehr passiert, als man arbeitet einfach nur auf einer Sachebene gemeinsam. Dafür gibt es häufig gar nicht so die Zeit oder wird sich nicht genommen. Und das habe ich bei Service-Learning-Projekten teilweise schon den Eindruck, dass da mehr diese anderen Komponenten auch im Blick genommen werden können.
Ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, das ist ja auch, sage ich mal, in der Lehrerbildung ist es ja durchaus so, dass die Sozialkompetenzen und auch die Selbstkompetenzen in dem in der universitären Lehre und im Lernen an der Uni auch einen durchaus höheren Stellenwert haben, als das bei manch anderen Studiengängen der Fall sein mag. Und wenn man da über Service Learning diese Brücke auch schlagen kann, dass neben den Fachkompetenzen und den Methodenkompetenzen, um jetzt bei so einem klassischen Kompetenzmodell zu bleiben, Sozial- und Selbstkompetenz einfach auch ein bisschen en passant, aber sehr realitätsnah gelehrt und gelernt werden, finde ich, ist das auch ein enormer Mehrwert von Service-Learning-Projekten in Studiengängen, wo das gar nicht so weit oben liegt. Klar ist es so, dass das in der Lehrerbildung viel näher liegt, dann mit Schulen zusammenzuarbeiten. Ist manchmal vielleicht noch nicht mal Service-Learning zu benennen, was man da macht, obwohl man es eigentlich tut. Aber ich finde, gerade für andere Studiengänge ist es ein unheimlich gutes Vehikel, um eine andere Wirkung nochmal zu erzielen.
Auf jeden Fall, genau. Und ich mir ist einfach nur mal wichtig, dass es en passant passiert, aber dass es trotzdem Raum braucht. Genau, um nicht anzunehmen, dass es sich dann alles von selbst klärt oder so, sondern einfach sagen, ey, wir haben auch diesen Raum. Das ist ja auch die Idee von Service Learning. Man kommt immer wieder zurück an die Hochschule und reflektiert dort gemeinsam. Und eben nicht nur Theorie-Praxis-Reflexion, sondern eben auch, ja, was passiert in der Gruppenarbeit, was passiert in der Arbeit mit den Praxispartnern, welche Erfahrungen mache ich, die immer wieder zurückzuholen und dafür Raum zu geben, das finde ich ein ganz wichtiges Element. Und nicht nur ich finde das, also das ist auch eigentlich ein wichtiger Qualitätsbaustein von Service Learning. Ja.
Was für Lehrende, finde ich, eine große Herausforderung ist, und damit müssen wir dann nämlich auch gleich schon zu unserer Abschlussfrage kommen, ist meiner Meinung nach, und da hätte ich gerne deine Einschätzung, dass du häufig die Effekte und die Erfahrungen und dass es so ein Deep Learning gibt, nicht innerhalb eines Semesters als Lehrender mitbekommst. Also selbst wenn das dann noch dauert, bis eine Abschlussarbeit oder so dazu geschrieben ist, ist es häufig so, dass das, was du ja auch schon angesprochen hast, dass da auch in der Tiefe gelernt wird, merken viele, also ich habe den Eindruck, wenn ich so mit ehemaligen Studierenden von mir spreche, ist das erst Jahre später, wenn sie selber im Beruf sind, dass da ganz viele Sachen, das habe ich damals in dem Projekt gelernt, was wir gemacht haben, aber da wusste ich noch gar nicht, wie wertvoll dieser Schatz ist, den ich dort angefangen habe zu heben, oder mir war das gar nicht bewusst, dass ich so einen Schatz dadurch in die Hand bekommen habe, der mir jetzt in meinem Job total viel hilft.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist große Herausforderung, so ein Ziel von mir auch irgendwie mal zu gucken, kann man nicht mal an AbsolventInnen-Daten, also irgendwie AbsolventInnen befragen mehr, so langfristig eben gucken, weil viele Forschung ist eben sehr auf das Semester beschränkt und ich glaube, da entgeht uns sehr viel, aber naja, das sind dann wieder die anderen Herausforderungen im Hochschulsystem, solche Untersuchungen durchzuführen. Aber ja, sehe ich genauso. Ich glaube, das gibt uns langfristig auch nochmal mehr Aussage dazu, was da überhaupt wirklich passiert, auf langfristige Sicht, ja.
Dann komme ich jetzt schon zu meiner letzten Frage, die uns dann doch wieder in das Covid-19 und digitale Thema zurückwirft, nämlich, was denkst du denn vielleicht auch gerade für den Bereich Service Learning, was bleibt von all den digitalen Innovationen und kreativen Lösungen aus 2020, 2021?
Also was ich sehr gemerkt habe, was ein Riesenthema geworden ist durch die Pandemie, ist die Frage der sozialen Interaktion und des sozialen Miteinanders in der universitären Lehre. Und ich glaube, wir als Lehrende haben manchmal vielleicht auch in der Präsenzlehre überschätzt, was da alles anscheinend so nebenher passiert, automatisch an sozialer Interaktion. Und jetzt gerade in diesen Online-Settings wird halt wahnsinnig sichtbar, für mich zumindest, dass soziale Interaktion und Austausch und Miteinander einfach auch aktiv gefördert werden muss. Also es reicht nicht nur zu sagen, wir sitzen jetzt hier alle zusammen in einem Raum, sei ja online, offline, und dann passiert das schon alles, sondern da wirklich zu überlegen, was will ich hier, also was ist mein Ziel dahinter, wie kann ich das unterstützen, wie kann ich auch Vertrauen aufbauen, das ist ja auch ganz wichtig. Wenn wir miteinander diskutieren oder in Austausch treten wollen, dann muss man ja sich sicher fühlen und wissen, wenn ich jetzt was sage, werde ich nicht ausgelacht vielleicht oder wie auch immer. Also da einfach ganz viel mehr Aufmerksamkeit drauf zu legen und Zeit auch dafür zu investieren, zu sagen, das ist eine ganz wichtige Komponente von Lehre, diese soziale Interaktion neben dem ganzen Rest. Das finde ich sehr spannend. Und der zweite Punkt vielleicht noch kurz, genau, wir hatten es ganz kurz am Anfang, hattest du es gesagt, das EU-Projekt, wo wir jetzt eben ohne Probleme einen Student Circle errichten mit 14 Studierenden aus 7 verschiedenen EU-Ländern, was wir einfach online machen. Wir arbeiten mit kollaborativen Tools und für niemanden wird es mehr ein großes Hemmnis sein. Also das sind plötzlich so Potenziale, die einfach da sind, innerhalb eines Jahres uns oder mir als ganz normal erscheinen. Und das finde ich auch richtig tolle neue Möglichkeiten, so auch wirklich mal über Grenzen hinweg relativ unkomplizierten Austausch zu treten.
Das wäre jetzt noch ein weiteres spannendes Thema für den nächsten Podcast. Liebe Anne-Sophie Waag, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich fand, das war sehr schön und ich finde doch sehr viel, was wir über Service Learning heute erfahren durften. Ich danke dir für das Gespräch und allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß bei der Planung. Wir nehmen diesen Podcast auf im März 21 des Sommersemesters. Vielleicht schieben Sie noch ein Service Learning Projekt rein oder vielleicht dann im Wintersemester. Vielleicht haben wir Sie ein bisschen angetriggert für das Thema. Das würde uns beide, glaube ich, sehr freuen. Und ich kann auch sagen, dass dieser Podcast zustande gekommen ist, weil wir miteinander Kontakt hatten. Ich hoffe, ich darf das sagen.
Natürlich.
Weil Anne-Sophie Waag mir jemand anders vorgeschlagen hat für den Podcast Trafo aus Lehre und habe ich gesagt, mache ich, finde ich eine super Idee, aber mit dir würde ich auch gern Podcast machen. In diesem Sinne schlagen Sie auch gerne Themen vor. Es könnte sein, dass Sie dann selber hier auftauchen. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.